Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 24. November, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen, friedlichen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen Dankeschön für diesen Wunsch, auch Ihnen und all unseren Zuhörern einen friedlichen Sonntagmorgen, hoffentlich.
Ja, ich sage das bewusst, denn das, was wir die letzten 48, 72 Stunden erlebt haben, hatte nichts, aber auch gar nichts mit Frieden zu tun. Ich meine natürlich die Zuspitzung der Ereignisse rund um Langstreckenraketen, die Freigabe der USA zur Bombardierung Russlands. Das wird uns heute hier in unserem Podcast natürlich primär beschäftigen, Frau Kneißl. Es soll aber natürlich auch um den Haftbefehl gegen Netanyahu gehen. Und in Brasilien hat auch der G20-Gipfel stattgefunden. Darauf werden wir heute in aller Tiefe, Nüchternheit und Sachlichkeit drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir uns diesen dritten Weltkriegsähnlichen Themen widmen, Frau Kneißl, Sie haben wieder eine sehr geschäftige Woche hinter sich gebracht. Sie waren in St. Petersburg bei Ihren Studenten. Sie waren in Moskau, haben dort an Paneldiskussionen teilgenommen. Sie waren im TV zu sehen, haben mehrere Interviews gegeben. Wie war Ihre Woche und was haben Sie alles erlebt, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Ja, also nach unserem Podcast hatten wir noch unser EU-China-Treffen, das wir simulierten mit den jungen Leuten. Die spielten exzellent ihre verschiedenen EU-Staats- und Regierungschefs. Wir hatten eine wirklich sehr professionelle ungarische Delegation mit einem sehr guten Resolutionsentwurf. Wir hatten eine etwas mürbe deutsche Delegation, die sehr realistisch sozusagen die aktuelle Situation auch in Berlin widerspiegelte. Und ich bin dann glücklicherweise am Sonntag wieder gut mit meinen Hunden im kleinen Dorf gelandet, um dann am Dienstag wieder nach Moskau aufzubrechen. Also wenn die Fahrverhältnisse gut sind, dann bin ich in 4,5 Stunden circa in Moskau. Und dort nahm ich an einer Podiumsdebatte teil zum Thema Fake News. Und unser Thema war die Deinstitutionalisierung eines Faktenchecks. Also da gibt es jetzt immer mehr sehr professionelle Kooperation, nicht nur in Russland, sondern die geht wirklich international. Es waren Gäste aus Lateinamerika, aus dem asiatischen Bereich, Indien, Bangladesch, die sich alle immer, soll man sagen, systematischer mit dem großen Problem des Informationskrieges beschäftigen, der ja stattfindet. Und wir kennen die große Gefahr, die in Deepfake-Videos steckt. Ich hielt einen Vortrag zu der Problematik der Katar-Krise. Vielleicht erinnern sich noch einige Zuhörer. Im Mai 2017 wurde der Emir von Katar in einem Deepfake-Video so dargestellt, als würde er eine Rede halten vor der Militärakademie in Doha, die er aber nie gehalten hat. Und diese Rede wurde zum Kriegsgrund erklärt, indem man eine Blockade über Katar verhängte. Also das ging aus von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Blockade dauerte 4 Jahre und Katar war sozusagen unter Totalsanktionen oder Totalembargo. Die Krise löste sich dann aufgrund von vielen regionalen Vermittlungsversuchen. Aber mein Vortrag versuchte, die Lektionen hervorzuholen. Also was hat man gelernt seit 2017 haben sich diese Deepfake-Videos noch einmal verbessert in vielerlei Hinsicht. Also das ist alles noch perfekter geworden und damit auch gefährlicher. Und wir hatten eine wirklich intensive Debatte.
Mhm. Jetzt muss ich da noch einmal nachfragen, weil wenn wir hier mit westlicher Brille auf so eine Debatte schauen, dann ist ja immer wieder die Warnung vor russischen Desinformationskampagnen. Jetzt sagen Sie, Sie hatten eben ein Panel genau auch zu dem Thema. War denn irgendwie auch das Thema westliche Desinformationskampagnen? Also ging es auch darum oder ging es jetzt nur einzig und allein um diese Gefahr, die da im Zuge dieser KI-Deepfake-Videos gerade im Umlauf ist, Frau Kneißl?
Es wurden wirklich überzeugend Zahlen genannt, also wie viele Millionen von Deepfakes stündlich über die Ticker sozusagen laufen. Und da haben wir natürlich aus dem Westen eine ganze Reihe zu unterschiedlichen Themen. Also wir müssen gar nicht auf die aktuelle brenzlige geopolitische Situation hinweisen, sondern da geht's von Vulkanausbrüchen und Naturkatastrophen bis hin zur wohlbekannten Covid-Problematik und. Also die Meldung, die für Horror sorgt, für Hysterie sorgt, die Deepfakes, die nach 2-3 Stunden wieder entfernt werden, aber dennoch dann in welchen Chatrooms auch immer oder Kommentaren etablierter Medien doch noch diskutiert werden. Es geht nicht nur um diese Deepfake-Videos, die man vielleicht noch mit gewissen Algorithmen auflösen kann, sondern es geht einfach um verzerrte Informationen bis hin zu ganz konsequenter Falsch- und Fehlinformation. Und haben die USA, spielen sie ihre Rolle, genauso wie so manch anderer europäischer etablierter Sender.
Mhm. Okay. Ja, Frau Kneißl, und Stichwort Informationskrieg. Wir müssen uns jetzt auch heute hier in unserem Podcast darüber unterhalten, was sich jetzt in den letzten 4-5 Tagen entwickelt hat. Denn US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine jetzt zu Beginn der Woche die Erlaubnis erteilt, US-Langstrecken- und Präzisionsraketen auf russischem Territorium einzusetzen. Die Rede ist dabei von Raketen des Typus ATACMS, Scalp und Storm Shadow, deren maximale Reichweite 300 Kilometer beträgt. Primäres Ziel sollen dabei russische und nordkoreanische Truppen im Gebirge Kursk sein. Tatsächlich sei auch die finale Entscheidung jetzt von Joe Biden gewesen, diese Freigabe zu erteilen, die ja auch Teil des Siegesplans von Zelensky ist und um diese Freigabe er ja bekanntermaßen jetzt mehrere Wochen und Monate gebettelt hat, sei die Teilnahme von nordkoreanischen Truppen an am Konflikt, am Krieg in der Ukraine gewesen sein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich jetzt auch schon dazu geäußert und er hat gesagt, Schläge werden nicht mit Worten geführt. Solche Dinge werden nicht angekündigt. Die Raketen werden für sich selbst sprechen. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zu dieser neuen Eskalation schon geäußert. Er meinte, das wird das Wesen und die Natur dieses Konfliktes grundlegend verändern. Und die russische Föderation wird auf der Grundlage der Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sein wird, angemessene Entscheidungen treffen. Ja, und die Ukraine hat laut verschiedenen Medienberichten jetzt auch erstmals aus Großbritannien gelieferte Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow auf Ziele in Russland abgefeuert. Wie jetzt der Telegraph berichtet, seien Trümmerteile von dem Marschflugkörper in der Nähe von Kursk, knapp 45 Kilometer entfernt von der Grenze, gefunden worden sein. Das heißt, die Ukraine hat diese Genehmigung auch direkt in die Tat umgesetzt. Frau Kneißl, bevor wir jetzt auch gleich auf die ganzen Detailfragen zu sprechen kommen, was das für uns hier vor allen Dingen im Westen und in Deutschland bedeutet. Zunächst mal, was glauben Sie denn, was hat Joe Biden jetzt dazu bewogen, diese Position zu überdenken, doch die Freigabe zu geben? Hat das womöglich etwas mit der Amtsübernahme von Donald Trump zu tun? Und Sie hatten mir jetzt erzählt, zu Beginn unserer heutigen Sendung, Sie waren in Moskau zum Zeitpunkt dieser Verkündung. Wie hat man das in Russland aufgenommen? Und was sind da Ihre Gedanken hinsichtlich dieser sich wirklich dramatisch zuspitzenden Eskalation, Frau Kneißl?
Also die US-amerikanische Begründung, die wir von Sprechern des Weißen Hauses gehört haben, ist folgende. Die USA reagieren damit auf die Stationierung von nordkoreanischen Truppen. Das ist das offizielle Argument. Aber ich würde sagen, gehen wir ein Stückchen tiefer über diese US-amerikanische Argumentation hinaus. Meine erste Wahrnehmung zu dieser Entscheidung von Joe Biden zu sagen, jetzt gebe ich sozusagen das grüne Licht der ohnehin schon gelieferten Waffen. Also diese Raketen wurden ja nicht zwischen Montag und Mittwoch in die Ukraine überstellt. Die waren dort schon gelagert. Aber es gab noch nicht die Genehmigung, diese auch wirklich auf russisches Gebiet abzuschießen. Dieses grüne Licht des Weißen Hauses ist für mich ein Riesenei, ein Riesenkuckucksei, das man sozusagen dem neuen Mieter des Weißen Hauses ins Nest gelegt hat. Weil natürlich die Unsicherheit da ist, wie genau wird die Trump-Administration jetzt mit dem Dossier Ukraine umgehen. Und wir haben es in unseren Gesprächen schon dahingehend interpretiert, dass wesentliche Augenmerk der Regierung Trump ist auf Asien, ist auf innenpolitische Notwendigkeiten, Wirtschaftsaufschwung, Reformen gerichtet und man möchte hier nicht Zeit und Geld vor allem mit der Ukraine vergeuden, um es sozusagen ganz kurz auf den Nenner zu bringen. Und dies ist ja kein Geheimnis, darum weiß man und da würde ich mal vermuten, dass die Regierung Biden, und das war jetzt nicht die Person Biden als solche, ich würde sagen, da waren mehrere Personen involviert und wahrscheinlich auch von der US-amerikanischen Waffenlobby, die gesagt haben, now or never, ja, also lasst uns sozusagen das grüne Licht geben, weil damit können wir noch experimentieren, damit können wir einen Präzedenzfall setzen und damit schaffen wir vor allem ein größeres Problem der nächsten Administration. Versuchen wir es vielleicht auch ein wenig von einer Warte her zu sehen, in dieser Übergangszeit, was die Personalpolitik anbelangt. Das sind jetzt eine ganze Reihe von hochrangigen Militärs, Nachrichtendienstlern, deren politische Beamtenkarrieren wahrscheinlich jetzt mal an einem Ende angekommen sind. Die suchen für sich neue Betätigungsfelder. Die werden in 3 Monaten nicht mehr Sektionschefs, stellvertretende Außenminister, was auch immer sein. Und einige dieser Personen möchten vielleicht sich auch hier ein neues Betätigungsfeld schaffen, möchten ihre Karriere neu bauen. Also es ist eine Zeit der Unklarheit. Es ist eine Zeit des Personalwechsels. Da werden sozusagen wirklich sämtliche Beamtenebenen neu geordnet. Und in dieses Vakuum sticht nun sozusagen diese Entscheidung des Weißen Hauses hinein und sorgt in diesem Vakuum für gewaltige Unsicherheit, weil wir wissen jetzt nicht, wer hier wirklich wofür verantwortlich ist. Wir wissen nur, dass die Regierung Biden sich zurückzieht und ein ziemliches Chaos hinterlässt.
Ja, er hinterlässt nicht nur ein großes Chaos, sondern womöglich führt er uns mit dieser Entscheidung auch in den Dritten Weltkrieg. Interessanterweise hatte Joe Biden, der noch amtierende US-Präsident, noch vor knapp 2 Jahren gesagt, dass eine derartige Entscheidung, eine derartige Freigabe direkt zu einem Dritten Weltkrieg führen würde. Das hat er jetzt scheinbar vergessen, was mich wenig wundern würde bei seinem geistigen Zustand. Und ja, Russland hat sich jetzt auch geäußert über etwaige Schläge auf westliche Staaten. Während der wöchentlichen Pressekonferenz wurde jetzt auch Maria Sacharowa gebeten, sich einmal zu äußern zur offiziellen Eröffnung der US-NATO-Raketenabwehrbasis in einem polnischen Dorf. Polen hatte auch ganz klar sich geäußert, dass diese NATO-Raketenabwehrbasis eine Einrichtung direkt gegen Russland sei, dass sie direkt gegen Russland gerichtet sei. Und Sacharowa sagte dazu, dass die Eröffnung dieser Basis ein weiterer provokativer Schritt sei. Und sie sagte, dass solche Einrichtungen von Russland mit einer breiten Palette der neuesten Waffen zerstört werden könne. Darüber hinaus, unsere Zuhörer werden es mitbekommen haben, hat die US-Botschaft in Kiew wurde jetzt geschlossen wegen der Sorge eben, dass es zu Vergeltungsschlägen aus Russland kommen könnte. Also wie real, Frau Kneißl, ist denn jetzt die Gefahr, dass Russland mit derartigen Vergeltungsschlägen auch westliche Staaten und Ziele wie Berlin, Paris, Rom oder Warschau angreifen könnte?
Ja, die Ereignisse haben sich zwischen Dienstag und Donnerstag wirklich überschlagen. Zum einen diese theoretische Freigabe, die Kiew dann sofort nützte, um eben diese Raketen auf Kursk abzufeuern. Es folgten die britischen Raketen und die russische Regierung hat über mehrere Stellen so reagiert, also das können wir nicht so stehen lassen. Es wird eine Antwort geben. Und die Antwort erfolgte dann am Donnerstag mit einem erstmaligen Abschuss einer konventionell bestückten Rakete, die aber eine Überschall-Interkontinentalrakete mit dem Namen Oreshkin ist. Putin hielt dann am Donnerstagabend eine ziemlich klare Rede, indem er eines erklärte, und ich würde sagen, das war der wesentliche Knackpunkt, und es ist mir nicht klar, dass das in den westlichen Reaktionen keinen Niederschlag findet. Er hat ganz klar darauf hingewiesen, diese Überschallraketen können nicht von den existierenden westlichen Schutzschirmen, Schutzschildern, wie beispielsweise Patriot abgefangen werden. Sie sind zu schnell für diese Systeme. Und das ist meines Erachtens das wirklich Entscheidende. Und die westliche Reaktion hat sich darauf reduziert. Das konnte man also auf CNN, Reuters und so weiter in gewissen Stellungnahmen nachlesen. Es sind ja keine nuklearen Sprengköpfe. Also so nach der Devise, als hätte man jetzt darauf gewartet, dass die einzige russische Antwort könnte jetzt in einem Nuklearschlag bestehen. Und das zeigt uns diese Kriegsgeilheit, diese Lust an der Provokation von westlicher Seite. Also man stichelt so lange, bis man sozusagen einen Nuklearschlag erhält, um dann mit einem noch größeren zu antworten. Das ist das Erschütternde an dieser gesamten Eskalationsstufe. Und ich würde mal sagen, dass die russische Antwort eine sehr clevere war. Man hat einfach gezeigt, das russische Arsenal ist vielfältiger, als dass man jetzt unter Anführungszeichen nur zwischen konventionell und nuklear sich entscheiden müsste. Also diese Überschallrakete Oreshkin, die mit allerhand verschiedensten Sprengköpfen bestückt werden kann im Fall der Fälle, ist nicht ein Objekt, das abgefangen werden kann. Ich würde sagen, das ist die wesentliche Information. Und die Rede von Präsident Putin am Donnerstagabend war auch nochmals sehr klar. Er hat darin die am Dienstag verabschiedete neue Nukleardoktrin noch einmal zusammengefasst. Was besagt diese? Dass angesichts der veränderten geopolitischen Situation eine neue Doktrin her musste. Und wesentliche Kernaussage, die an sich ja schon im September getätigt wurde, aber die jetzt sozusagen auf dem Papier existiert und verabschiedet wurde, ist folgende. Es geht nicht nur um die existenzielle Bedrohung Russlands in seiner Souveränität, wie das in der alten Nukleardoktrin war, sondern wenn beispielsweise auch der Nachbarstaat Belarus angegriffen wird, löst das eine Art Beistandspflicht aus. Also die neue Nukleardoktrin in ihrem Artikel 10 entspricht dem Inhalt der Beistandspflicht, die wir aus der NATO-Allianz kennen. Und wird Belarus beispielsweise angegriffen von einem Staat, der über konventionelle Waffen nur verfügt, aber unterstützt wird von einem Staat mit Nuklearwaffenpotenzial, so ganz konkret gesagt, Ukraine mit dem Nuklearschirm der USA greift Belarus an, dann löst das eine Beistandspflicht aus. Und Belarus ist ganz explizit in dieser Nukleardoktrin genannt, aber es ist grundsätzlich die Rede von Russlands Verbündeten. Und da stellt sich für mich die Frage auch, diese Verbündeten sind China, sind Iran, sind Nordkorea. Das heißt, wir sind schon in einer größeren, globaleren Dimension drinnen, als wir das noch vor einem halben Jahr waren, wo man sagen konnte sozusagen, ja, auf dem Schlachtfeld Ukraine steht die NATO Russland gegenüber. Das hat schon eine ziemlich globale Dimension. Aber wir sind jetzt noch einmal ein Stück weiter in der Eskalation in Richtung globale Auseinandersetzung, weil es sozusagen diese Beistandspflicht nun ganz klar auch aussagt.
Ja, Frau Kneißl, und vielleicht noch abschließend zu diesem Thema. Jetzt hatten wir in den vergangenen Wochen ganz viel über Donald Trump, über die Präsidentschaft von Donald Trump gesprochen und auch natürlich darüber philosophiert und spekuliert, was das jetzt für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges und für die Souveränität hier für uns in Europa bedeutet. Und Sie hatten, wie viele andere, auch die Hoffnung geäußert, dass jetzt im Zuge dieser Präsidentschaft von Donald Trump sich die Lage in der Ukraine entspannen könnte. Wir alle kennen seine Aussagen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu wollen. Jetzt hat Joe Biden natürlich im wahrsten Sinne diese Bombe dort gezündet mit dieser Freigabe. Also wie verändert das vielleicht auch die Ausgangslage für dann die Übernahme der Amtsgeschäfte von Donald Trump ab Anfang nächsten Jahres? Also wie blicken Sie darauf? Wird er dann womöglich einfach sagen, wir ziehen uns zurück, von uns wird es weiterhin keine Unterstützung geben und macht ihr das mal oder wird er da womöglich doch den Krieg final beenden? Also inwiefern beeinflusst jetzt diese Entscheidung dann die Amtsübernahme von Donald Trump, Frau Kneißl?
Also in einer ersten Reaktion auf dieses, sage ich mal jetzt etwas lapidar gesprochen, Riesenkuckucksei, das Biden Trump hier hinterlässt, hat Donald Trump Jr., einer der Söhne von Donald Trump, gepostet. Mein Vater will sozusagen Frieden, aber diese Verrückten, hat sie Imbeciles genannt, bringen uns in einen dritten Weltkrieg. Elon Musk, einige andere haben sich dazu ähnlich geäußert. Also ich würde sagen, in der wesentlichen Führungsriege rund um Donald Trump war der Schock oder die Aufregung, die Empörung relativ heftig. Sie haben das auch entsprechend kundgetan. Und das mag jetzt etwas banal klingen, aber zwischen heute, dem 22. November und dem 20. Januar der eigentlichen Amtsübernahme wird noch viel Wasser den Nil, den Hudson oder was auch immer hinunterfließen. Ja? Also wir wissen nicht, was in diesen zwei Monaten alles noch passieren kann. Weil es ist immer ein Vakuum, in Washington. Und in diesem Vakuum kann sehr, sehr vieles passieren. Sehr, sehr vieles Unkontrolliertes. Und man muss sich das so vorstellen, die Kabinettsräume werden geräumt und eine völlig neue Mannschaft tritt an. Das ist in den USA diese Clean Slate Theorie, also Tabula Rasa, es wird neuer Tisch gemacht, es beginnt die Zeitrechnung neu. Wir kennen das aus vielen europäischen Staatskanzleien nicht. Also wenn jetzt eine neue Regierung kommt, es bleiben dann immer noch gewisse Sekretariate, es bleibt ein bestimmtes Personal bleibt übrig. Also bleiben die wesentlichen Sektionschefs in Kanzleramtsbüros und so weiter, die bleiben schon. Ja, da ist nicht dieser völlige Austausch einer Mannschaft. Aber in den USA wird wirklich von Botschaftern bis hinein zu eben Generalstabschefs und so weiter. Es wird alles ausgetauscht. In dieser Übergangsperiode herrscht Unklarheit, gibt es keine klaren Hierarchien. Und wie gesagt, da kann viel passieren. Ich möchte jetzt ich gehöre nicht zu denen, die jetzt hier die Apokalypse herbeireden, wie das vielleicht manche tun. Aber zum Abschluss gesagt, Rationalität und klare Strukturen in den Hierarchien haben wir in Moskau, haben wir in Delhi, haben wir in Peking, aber haben wir derzeit nicht in Washington und haben wir, wenn es um Rationalität geht, auch wirklich nicht bedauerlicherweise in London oder in anderen Hauptstädten. Also ich war immer dankbar, stolz sogar darauf, dass Europa, das stand für mich Vernunft, Rationalität, das war nicht unbedingt die emotionsgeladenen Menschen, die ich aus dem arabischen Raum kenne, ja. Nein, nein, die Rationalität hat sich verabschiedet. Die Vernunft ist eine sehr, sehr leise, unhörbare Stimme in den meisten westlichen Regierungsbehörden.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, Rationalität ist ein gutes Stichwort. Das würde auch ich mir mal wieder wünschen bei dem Handeln unserer Politiker. Aber ich muss ehrlich und offen gestehen, Rationalität sehe auch ich nirgendwo, zumindest nicht im Westen. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch noch über ein weiteres spannendes Ereignis zu sprechen kommen. Denn diese Woche fand der G20-Gipfel in Rio de Janeiro in Brasilien statt. Vor Ort anwesend waren neben Olaf Scholz, Erdogan, auch Sergei Lavrov, der russische Außenminister, der mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei einem gemeinsamen Foto die Hand schüttelte, was in Frankreich und auch hier in Deutschland für einige wilde Schlagzeilen gesorgt hat. Sie wissen ja, dem russischen Außenminister, dem darf man seit dem 24. Februar nicht mehr die Hand schütteln. So zumindest sehen es die diplomatischen Vorschriften vor. Ja, und in der gemeinsamen Abschlusserklärung fordern die Staats- und Regierungschefs der G20 eine rasche und substanzielle Aufstockung der Klimafinanzierung von Milliarden auf Billionen aus allen Quellen. Es findet sich in dieser Abschlusserklärung allerdings kein Wort zum Agieren Israels im Gazastreifen und dem Libanon. Die Teilnehmer unterstützen dabei die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung und Pläne eines umfassenden Waffenstillstandes im Gazastreifen. Zum Thema Ukraine-Krieg war diesmal der ukrainische Präsident nicht eingeladen. Es gab auch keine Videobotschaft von Zelensky. In der Abschlusserklärung heißt es zum Krieg in der Ukraine, wir verweisen auf das menschliche Leid und die negativen Auswirkungen des Krieges in Bezug auf Nahrungs- und Energiesicherheit, Lieferketten, makrofinanzielle Stabilität, Inflation und Wachstum. Die Teilnehmer würden zudem laut Mitteilung alle relevanten und konstruktiven Initiativen begrüßen, die einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden unterstützen, und Russland wird, wie bereits beim Gipfel in Indien im Vorjahr, nicht mehr explizit von einer Mehrheit der Länder verurteilt, wie das noch beim Treffen auf Bali vor 2 Jahren der Fall war. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diesen G20-Gipfel verfolgt, wenn sie ihn überhaupt verfolgt haben, und vielleicht noch, um kurz hier ein anderes Ereignis anzureißen, es fand auch der COP29 in Aserbaidschan statt, die sogenannte Weltklimakonferenz. Da hatten Sie mich beim Vorgespräch noch drauf hingewiesen und gesagt, schauen Sie mal, da spricht kaum mehr jemand drüber. Also wenn Sie vielleicht auch dazu noch eben kurz etwas sagen könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden, Frau Kneisel.
Ja, vielen Dank. Ja, G20 ist an sich das viel wichtigere Treffen als G7. Ja, G20 hat sich in den letzten 20 Jahren herauskristallisiert als das eigentliche Forum der wesentlichen Volkswirtschaften dieser Welt, weil das sind sicherlich nicht mehr jetzt Kanada und Italien, die in den G7 sind, sondern das sind China und Indien und Brasilien. Die sind die wesentlichen Träger der nicht nur weltwirtschaftlichen, sondern damit auch demografischen und geopolitischen Veränderungen unserer Zeit. Und an diesem G20-Abschlussdokument, das Sie in seinen wesentlichen Zügen für uns alle hier sehr klar zusammengefasst haben, lässt sich auch ablesen, worin die Prioritäten bestehen. Die sind nicht die Ukraine, die sind nicht die grauenhaften Konflikte in Westasien, Israel, Palästina, Libanon, sondern da geht es eben um andere Themen und es geht um viel Ankündigung, ja, was immer man sozusagen rund um Klimawandelbekämpfung tun will. Aber ich würde sagen, das ist wirklich reine Ankündigungspolitik. Das ist einfach ein Thema, das man sozusagen immer drauf haben muss, aber wo man mittlerweile auch, glaube ich, schon ein bisschen realistischer geworden ist, was machbar und was nicht machbar ist. Jedenfalls, dieser G20-Gipfel in Brasilien ist zweifellos im Windschatten der jüngsten Ereignisse untergegangen, und noch viel mehr untergegangen ist eben dieses Treffen der Vertragsstaaten der UNO-Klimaschutzkonvention. Im Herbst 2021 war noch großes Tamtam in Edinburgh, hohe Ambitionen, da war also weiß Gott, was alles noch in die Agenda hineingetragen worden. Die letzten drei Treffen fanden in wesentlichen Ölförderstaaten statt. Baku, der Veranstaltungsort. Baku ist übrigens die älteste Ölindustriestadt der Welt. Also in Baku produzierten die Brüder Nobel Ende des 19. Jahrhunderts sehr, sehr viel Öl, machten damit ihr wesentliches Vermögen. Nur als Fußnote angemerkt, jeder Nobelpreisträger, Literatur oder sonst etwas bekommt Tantiemen aus der Ölwirtschaft oder der Nobels sozusagen. Das nur als Anmerkung, weil wir haben ja dort auch sehr eine wachsende Scheinheiligkeit und kuriose Nominierungen, was die Nobelpreise anbelangt, ob Frieden, Literatur oder was auch immer. Jedenfalls Baku hat für Furore gesorgt. Präsident Aliyev hat sich ganz klar zur Ölindustrie bekannt. Er wurde dafür heftig gescholten. Aber das war nicht anders im Vorjahr in Abu Dhabi, wo auch die Emirate gesagt haben, ohne Öl geht's nicht. Und das ist Realismus. Aber natürlich sorgt das dann für eine Art Hysterie auch wieder unter diversen Experten und NGOs, die sagen, die Ölindustrie hätte diese Klimagipfel gekapert. Wir sehen auch hier einen hohen Grad an Verwirrung und Irrungen. Und viele dieser Konferenzen haben wahrscheinlich sich überholt, weil es an mancher Realität vorbeiführt. Aber wie wir in unserem Gespräch heute ausführen, die Dinge überschlagen sich wirklich in eine neue Richtung. Das heißt, wenn wir uns in 2-3 Wochen rückblickend auf das dann zurückerinnern, was Mitte, Ende November weltpolitisch sich abspielt, wer weiß, von welcher Bedeutung dann noch ein Schlussdokument eines G20-Gipfels sein wird.
Es wird wahrscheinlich, wie Sie immer wieder so schön sagen, als eine Fußnote in die Geschichte eingehen werden. Aber was nicht als Fußnote in die Weltgeschichte eingehen dürfte, Frau Kneißl, ist die Tatsache, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu erlassen hat, sowohl auch den früheren israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und einige Vertreter der Hamas. Ihnen werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Das teilte der Gerichtshof jetzt am gestrigen Donnerstag mit. Wir zeichnen wie immer hier am Freitagmorgen auf. Frau Kneißl, und die Zentrale, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, welche juristischen Konsequenzen hat das für den israelischen Ministerpräsidenten? Wir kennen die Diskussion aus Russland über Putin, wo immer wieder gesagt worden ist von deutscher Seite aus, falls er nach Deutschland kommen sollte, würde man ihn verhaften. Deswegen stelle ich jetzt mal die gleiche Frage an Sie. Die Bundesregierung hat sich zumindest jetzt, Stand Freitagvormittag, noch nicht dazu geäußert. Die Nachricht kam, wie gesagt, erst gestern rein. Wenn unsere Zuhörer diesen Podcast am Sonntag hören, sieht das wahrscheinlich schon anders aus, aber bisher gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. Dennoch, was wird das für juristische Konsequenzen für ihn haben? Der niederländische Außenminister hat, wie ich jetzt heute Morgen noch gelesen habe, schon angekündigt, dass man Netanyahu festnehmen würde, wenn er in die Niederlande, wo der Internationale Strafgerichtshof auch seinen Hauptsitz hat, einreisen würde. Also wie beurteilen Sie jetzt diese Entscheidung und welche Konsequenzen hat das für Bibi Netanyahu?
Ja, Netanyahu hat weniger Bewegungsradius und sein Bild in den Geschichtsbüchern, das er gerne hätte im Sinne von der große Held für Israel, der unerbittliche Kämpfer für das jüdische Volk. Also ich würde sagen, sein Geschichtsbild hat einen wesentlichen Kratzer damit erhalten. Und erinnern wir uns, in welchem Umfang Präsident Putin gescholten und die Häme groß war, als im März 2023 ein solcher Haftbefehl wegen sehr, sehr fragwürdiger Tatbestände sozusagen erlassen wurde. Es ging damals im Falle Präsident Putins und der Leiterin eines russischen Kinderhilfswerkes um die Entführung von Kindern. Also dass dieser Tatbestand als solcher existiert faktisch nicht, weil diese Kinder nie entführt wurden. Im Falle Netanyahus hat der Haftbefehl und eigentlich eine sehr viel härtere und lange und klare Liste. Es geht um Genozid, es geht um Hungerblockaden, es geht um die systematische Zerstörung von zivilen Krankenhäusern und so weiter. Also ich würde sagen, das Strafregister, das hier der Internationale Strafgerichtshof in Richtung Netanyahu und seinem ehemaligen Verteidigungsminister Gallant auflistet, das hat es in sich. Und das hat ja auch jeder beobachten können. Wie war jetzt die erste Reaktion nicht nur der Israelis, sondern auch der USA? Der Internationale Strafgerichtshof wird als antisemitisch bezeichnet. Also das ist das wesentliche Wort, das Kampfwort, die Keule. Wir kennen die Antisemitismuskeule. Das heißt, der Internationale Strafgerichtshof, der unter großem Aufwand in den 1990er Jahren, es war in Rom, lange, lange diplomatische Konferenz, ich war damals ein wenig involviert, als junge Diplomatin, das all das sozusagen auf die Beine gestellt hat. Dieser Internationale Strafgerichtshof ist nun mit dem großen Makel sozusagen versehen, aus US-amerikanischer und israelischer Sicht, das sind alles Antisemiten. Und dem ist jetzt vielleicht nichts mehr hinzuzufügen, weil ich will mich jetzt nicht versteigen in die grundsätzliche schwierige Debatte zu Antisemitismus, aber lassen Sie mich hier noch vielleicht Folgendes festhalten. Antisemitismus ist und war ein historisches Problem. Das hat zu Millionenleid geführt. Aber angesichts auch all der wirklichen Opfer von Antisemitismus, ja, ist eine solche Aussage einfach widerlich. Das, was Washington und was Netanyahu und alle anderen sagen, die eben meinen, der Internationale Strafgerichtshof ist eine Gruppe von Antisemiten. Ich glaube, damit hat man das wirklich große Problem des Antisemitismus, das existiert und zu großem Leid in der Geschichte führte, völlig enthauptet. Also diese Antisemitismuskeule, die hier in die Hand genommen wird, ist, ich würde sagen, schadet dem gesamten Thema. Und der Internationale Strafgerichtshof, der in den letzten Jahren behaftet war mit dem Vorwurf, man würde sich nur um afrikanische Staatschefs kümmern, dann haben alle gejubelt, als man sozusagen auf Präsident Putin zur Zielscheibe machte, da war der Jubel groß. Und jetzt bei Netanyahu sind doch alle ganz empört und der Internationale Strafgerichtshof wird wahrscheinlich in nächster Zeit seine Pforten schließen unter dem Titel eine Gruppe von Antisemiten. Also das ist der Stand der Dinge. Und das, was wir gegenwärtig erleben, ist der völlige Abbau allem, was man in den letzten 140 Jahren an internationalem Recht in irgendeiner Weise aufgebaut hat. Und hier vielleicht auch zur historischen Erinnerung, die ersten Bemühungen, Kriegsvölkerrecht, wie soll Krieg geführt werden, die erfolgten in St. Petersburg in den 1890er Jahren auf Einladung des damaligen Zaren Nikolaus II. Und einer seiner Verwandten, Sophie von den Niederlanden. Und Ziel war, den Krieg nicht in die völlige Barbarei abgleiten zu lassen. Also das Kriegsvölkerrecht, später humanitäres Völkerrecht genannt, Genferrecht, das alles entstand vor dem Ersten Weltkrieg in St. Petersburg. Und das ist später dann, vor allem in den letzten Jahren, heftig gegen Russland verwendet worden. Und jetzt versagt dieses System mit dem Vorwurf des Antisemitismus. Also es ist irgendwie eine sehr, sehr tragische und surreale Situation, mit der wir da konfrontiert sind. Ein letzter Satz noch dazu. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte vor einigen Tagen, er würde raten, den westlichen Hauptstädten die neue russische Nukleardoktrin aufmerksamer zu lesen, als sie dies mit der Satzung der Vereinten Nationen tun. Also es war eine klare Mahnung Lavrovs, die Satzung der Vereinten Nationen wird weder gelesen noch verstanden noch umgesetzt in den westlichen Hauptstädten. Und das kann ich nur unterschreiben. Also wir erleben eine Auflösung all dessen, was wir an Normen in den letzten 130, 140 Jahren geschaffen haben.
Mhm. Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen und vielleicht noch abschließend angemerkt, ähnlich wie mit dieser Antisemitismuskeule verhält es sich auch mit der Nazikeule, die ja auch hier in Deutschland sehr beliebt ist und auch als solchen wurde ich noch zu Studienzeiten auch des Öfteren mal bezeichnet. Natürlich ist es eine Relativierung und eine Verharmlosung auch der Geschichte, wenn man auf einmal Menschen wie mich oder auch Sie und viele andere als Nazis bezeichnet. Das vielleicht noch abschließend dahingehend angemerkt. Und Frau Kneißl, wenn wir schon im Nahen Osten oder wie Sie gepflegt zu sagen sind, in Westasien sind, dann lassen Sie uns auch noch auf das blicken, was auch hier fast ein wenig untergegangen ist im Zuge der Zuspitzung der Ereignisse in der Ukraine. Denn bei einem israelischen Angriff auf ein dicht besiedeltes Viertel von Beirut wurde jetzt am Sonntag der Leiter der Medienarbeit der Hisbollah, Mohammad Afif, getötet. Afif war zuletzt häufig noch vor der Presse aufgetreten, war noch eines der letzten öffentlichen Gesichter der Hisbollah. Vor allem seit der Ermordung von Nasrallah hat man Afif bei verschiedenen Medien als Interviewpartner gesehen. Des Weiteren geht der erbarmungslose Krieg Israels gegen Libanon weiter. Es wurden auch diese Woche wieder zahlreiche Gebäude in Beirut und Wohngemeinden ohne Vorankündigung angegriffen. Dabei sind unzählige Menschen ums Leben gekommen. Und ja, im Zuge dieser Eskalation vor Ort hat jetzt der US-Vermittler für den Nahen Osten, Amos Hochstein, er ist erneut zu Gesprächen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in den Libanon gereist. Und sowohl die libanesische Regierung als auch die Hisbollah hätten einem US-amerikanischen Waffenstillstandsvorschlag, der letzte Woche noch schriftlich vorgelegt wurde, mit einigen Anmerkungen zugestimmt. Das zumindest sagte ein Berater des Parlamentssprechers noch zu Beginn dieser Woche. Und seit mehreren Wochen schon zirkulieren in den Medien Details über einen US-Vorschlag. Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge sollen Israel und die Hisbollah ihre Angriffe demnach zunächst 60 Tage lang aussetzen. So sieht es dieser US-Friedensvorschlag vor. Die israelische Armee soll den Libanon verlassen und Soldaten der libanesischen Armee sollen an der Grenze stationiert werden. Darüber hinaus sollen Israel und der Libanon 60 Tage Verhandlungen über die vollständige Umsetzung der UN-Resolution 1701 führen. Die Hisbollah soll den US-Entwurf als Basis für weitere Verhandlungen sehen. Ja, Frau Kneißl, zum einen, was sagen Sie zu diesen Entwicklungen? Wenig Überraschendes, dass nun auch der Medienchef der Hisbollah ums Leben gekommen ist. Und zum anderen, wie beurteilen Sie diesen US-Friedensvorschlag? Ist da womöglich ein baldiges Ende dieses Krieges in Sicht oder ist das nur ein Mediengeplänkel? Wie schätzen Sie das ein, Frau Knassel?
Glaublicherweise ein Mediengeplänkel. Also Amos Hochstein reist zwar Land auf, Land ab, aber er ist nicht Kissinger und wir sind nicht in den 1970er Jahren, sondern wir sind in einem völlig ungezügelten, ungebremsten, brutalen Feldzug der Israelis gegen den Libanon. Und an sich wurden ja alle wesentlichen Hisbollah-Proponenten getötet. Letzte war eben der von Ihnen genannte Afif, der jetzt keine militärische Funktion hatte, sondern sozusagen für Information und Propaganda zuständig war. Das war eines der Kriegsziele. Und das andere Kriegsziel war, die israelischen Einwohnersiedler, wie immer man sie nennen will, in das nahe Grenzgebiet im Norden Israels wiederzubringen. Mittlerweile schießt Israel wirft bis zu 400 Raketen binnen 24, 48 Stunden auf den Libanon ab. Es sind mittlerweile mehr als 4000 Libanesen ums Leben gekommen, zu weiten Teilen auch hier Zivilisten. Und Kriegsziele Israels sind völlig unklar. Also was wollen sie erreichen? Es wird Elat, es wird Haifa, es wird Tel Aviv beschossen. Die Raketen kommen nicht nur von der Hisbollah, die kommen offenbar auch aus dem Irak und aus dem Jemen. Das heißt, Israel ist in allen seinen Landesteilen heute in gewisser Weise Kriegsgebiet und nicht nur im Norden. Also Israel ist in einer viel, viel unsichereren Lage, als es war. Es geht nicht mehr und lange nicht mehr um die Zerstörung der Hisbollah. Die ist in ihren Führungsebenen zerstört, so wie man sämtliche Hamas-Führer ermordet hat. Aber sowohl die Hisbollah als Konzept als auch die Hamas werden natürlich bestehen bleiben. Und man kann zwar die aktuelle Führungsriege vernichten, aber es werden es werden neue nachkommen. Und daher, Israel ist in der Situation, dass man zwar um sich schießt, aber ohne Ergebnis. Und eine Pufferzone, Sicherheitszone im Südlibanon, die wird nur eine Unsicherheitszone sein. Also das hat man schon mal probiert, hat nicht funktioniert. Und nach allem, was sich die Israelis in den letzten Monaten geleistet haben, wird schon gar nicht funktionieren. Also ich sehe bedauerlicherweise ziemlich schwarz für die weiteren Entwicklungen. Und das Fatale ist ja auch, im UNO-Sicherheitsrat gab es einen neuerlichen Versuch einer humanitären Waffenpause im Gaza. Und das Ergebnis war nicht zum ersten Mal 14 versus 1. Das heißt, 14 UNO-Sicherheitsstaaten, die vier ständigen Mitglieder plus die 10 nichtständigen, waren für diese Feuerpause. Nur die USA waren dagegen. Und wir sind in einem totalen Pakt. Also ich komme nochmal auf dieses schreckliche Wort der Kriegsgeilheit zurück, aber mir fällt nichts anderes ein, weil das alles hat nicht mehr mit militärischen Zielen zu tun. Das ist einfach völliges, unterschiedsloses Bombardieren von Menschen, sowohl im Gaza als auch im Libanon.
Mhm. Ja, und dieser Krieg Israels gegen seine Nachbarstaaten, gegen Libanon und gegen Gaza, erinnert mich immer ein wenig an das Bild des Kampfes aus der griechischen Mythologie von Herakles gegen Hydra, gegen die mehrköpfige Schlange, der jedes Mal mehrere Köpfe nachwachsen, wenn man ihr einen Kopf abgeschlagen hat. Und so ungefähr verläuft das jetzt ja seit dem 7. Oktober. Immer wieder wird verkündet, welchen Hamas-Führer oder welchen Hisbollah-Führer man umgebracht hat. Und natürlich kommen andere Führer nach. Natürlich gibt es Vertreter, und so ein wenig würde ich jetzt auch diese Meldung einordnen, dass man da jetzt den Medienvertreter der Hisbollah umgebracht hat. Ja, Frau Kneißl, das soll es zunächst für heute gewesen sein von uns beiden. Ich wünsche Ihnen jetzt nochmal mit Betonung wirklich auf eine friedliche Woche, die da hoffentlich jetzt auf uns zukommt. Ich kann es mir kaum beim besten Willen nicht vorstellen, wenn man sich die Ereignisse so anschaut. Ich hatte Ihnen im Vorgespräch dazu gratuliert, dass Sie von St. Petersburg in die Provinz gezogen sind. Da sind Sie wahrscheinlich besser aufgehoben als in der Großstadt St. Petersburg. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen ein angenehmes, friedliches Wochenende und auf nächste Woche dann, Frau Kneißl. Ich freue mich schon.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Ja, ich wünsche allen Menschen, wirklich allen, egal ob sie in Dörfern oder in Städten wohnen, eine friedlichere Gegenwart und Zukunft.
Ja, mit diesen Worten auch an euch, liebe Zuhörer, wünsche ich einen friedlichen Sonntag. Macht's gut, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.